Sie werden heute einen sehr interessanten Tag mit vielen hochkarätigen Vorträgen erleben. Herr Professor Könninger wird Ihre Fragen aus dem Publikum jeglicher Art beantworten und gleichzeitig die Fragen aus der Zettelbox das fortführen. Vielen Dank, Herr Professor Könninger.
Vielen Dank. Wir haben jetzt hier 4 Anfragen gehabt. Ich beginne mal mit der ersten, aber ich glaube, die haben wir schon kurz angesprochen. Die Frage war bei einer Bypass-Operation Pankreaskopfkarzinom mit Peritonealkarzinose, das Duodenum ist zugewachsen. Geht der saure Mageninhalt direkt in den Dünndarm? Ist dann das Kreon noch wirksam oder sollte man Pantoprazol nehmen? Wie viel? Danke. War die Frage schon beantwortet oder sollen wir sie nochmal geschwind besprechen? Also dann besprechen wir sie vielleicht einfach nochmal kurz. Die Frage, die ich als erstes hätte, wenn Sie bei mir Patient wären, wäre, haben Sie überhaupt Probleme mit dem Stuhlgang und haben Sie Probleme mit der Verdauung? Ich frage das dann deswegen, weil natürlich, wenn Sie eine Peritonealkarzinose haben, dann haben Sie ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, dass der Tumor fortgeschritten ist und Sie plagt. Und das andere, dass wenn Sie eine Peritonealkarzinose haben, der Darm zunehmend nicht mehr gut arbeitet. Fakt wäre meiner Meinung nach, dass Sie eigentlich kein Pantoprazol bräuchten, dass Sie gucken müssten, ob Ihr Kreon richtig dosiert ist. Ich glaube nicht, dass das Pantoprazol hier irgendeinen zusätzlichen Effekt hätte. Aber nochmal, wenn Sie eine Peritonealkarzinose haben, dann haben Sie das Problem, dass der Darm reflektorisch minder beweglich ist und dann zunehmend auch nicht mehr transportiert. Also das Problem wird dazukommen. Noch Fragen zu diesem Punkt? Gut. Die nächste Frage ist, wie hoch sind die Elastase-Stuhltest-Grenzwerte, um eine entzündliche Pankreatitis festzustellen und bei Lipase- und Amylase-Werten, welche Zusatzuntersuchungen sind zu empfehlen, wie kann man vorbeugen? Das ist jetzt ein bisschen ein weites Feld. Elastase-Stuhltest wird von vielen gar nicht mehr gemacht, weil er extrem unzuverlässig ist. Ich glaube, wenn Sie wissen wollen, ob Sie eine chronische Pankreatitis haben, dann findet man das durch gutes Befragen, durch eine gute Anamnese heraus, durch eine gute Krankengeschichte, durch zusätzliche Ultraschalluntersuchungen und so weiter, da kriegen Sie das eigentlich hin, im Zweifelsfall eine Kernspinnuntersuchung, dann sehen Sie, ob einer oder ein Patient eine chronische Pankreatitis hat, ja oder nein. Die Elastase führt oft sozusagen in die falsche Richtung. Das Problem ist auch, man müsste darüber diskutieren, warum diese Frage gestellt wird. Wenn Sie Beschwerden im Bauch haben und Sie gehen zu irgendeinem Doktor oder zu einer Doktorin, dann wird die in einer gewissen Weise, je nach Engagement, ein gewisses Standardprogramm abarbeiten. Und eine mögliche Ursache für chronische Abdominal- oder Bauchbeschwerden sind natürlich auch chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und dann macht man den Elastase-Test, dann ist der niedrig, und dann haben Sie die Diagnose an der Hacke, die Sie vielleicht überhaupt nicht der Realität entspricht. Das heißt also, wenn der Fragesteller diese Frage hier stellt und es so war, dann müsste man das weiter diskutieren. Wenn er eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, dann ist es vielleicht eine andere Diskussion. Darf ich fragen, wer die Frage gestellt hat, oder will er diskret bleiben? Also bleiben wir diskret. Also wie gesagt, wenn Sie Ursachen für Bauchschmerzen, kann natürlich auch mal eine chronische Pankreatitis sein. Die Elastasebestimmung wäre nicht geeignet, festzustellen, ob Sie eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung haben. Die chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung würden Sie dann in der Bildgebung sehen. Das heißt, Sie machen einen Kernspin oder einen CT, dann sehen Sie, dass Ihre Bauchspeicheldrüse nicht jungfräulich aussieht, sondern verschrumpelt ist und krumpelig und so, weil wie eine alte Rübe, sage ich mal, Sie vielleicht Kalkspritzer drin hätten, und dann wüssten Sie, was für eine Diagnose Sie hätten. Und dann würden Sie unter Umständen auch einfach nur aus der Lameng, sage ich mal, vornehme Mediziner sagen dann Exjuvantibus, also einfach mal probehalber Pankreasenzyme geben und dann würden Sie sehen, ob sich Ihre Beschwerden bessern und ob sich vielleicht auch Ihre Verdauung bessert. Lipase und Amylase-Werte sind nicht geeignet, um eine chronische Pankreatitis zu diagnostizieren, aber natürlich den akuten entzündlichen Schub, den können Sie anhand von erhöhten Lipase- und Amylase-Werten natürlich recht gern und recht gut monitoren. Das heißt, wenn Sie mit Bauchschmerzen in die Klinik kommen und Sie haben eine Lipase von im hohen dreistelligen oder im vierstelligen Bereich, dann wissen Sie, dass Sie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung im weitesten Sinne haben. Gut. Können Fieberschübe von 39,5 Grad über zwei Tage etwa viermal im Jahr mit der Pankreasoperation im Dezember 2011 in Zusammenhang gebracht werden? Absolut ja. Aber da wäre die Frage, was hat man für eine Operation gemacht? Wenn man eine Whipple'sche Operation gemacht hat, dann verbindet man den Gallengang mit dem Dünndarm. Der Pankreaskopf ist ja weg. Das heißt, die Galle muss irgendwie in den Darm kommen. Also nimmt man eine Dünndarmschlinge und hängt die an den Gallengang an. Näht die da an und dann läuft die Galle sozusagen in den Dünndarm rein und ist damit dort, wo sie auch hingehört. Nur ist es so, dass eine Sache anders ist als vorher. Früher gab es ein Rückschlagventil. Alle Techniker wissen, was das ist. Was verhindert hat, dass also Darm- und Mageninhalt rückwärts die Gallengänge hoch in die Leber gestiegen ist. Das ist der Sphincter Oddi, das heißt, das ist die Papille. Und die Papille ist natürlich nicht mehr da, wenn der Zwölffingerdarm weggemacht wurde. Das heißt, Sie haben ab dann eine chronische Keimbesiedelung der Gallenwege mit Bakterien, die im Dünndarm sind. Im Dünndarm sind wenige Bakterien, aber der Dünndarmstuhl ist nicht steril. Das heißt, Sie können immer wieder eine Entzündung der Gallenwege in der Leber haben. Also das wäre eigentlich ganz typisch, wenn diese Fieberschübe kommen, wenn die von selber wieder vergehen, ist es gut. Und wenn sie nicht vergehen, dann muss man daran denken, braucht man vielleicht einmal für ein paar Tage ein gut gallegängiges Antibiotikum und dann ist es im Allgemeinen auch, würde absolut sozusagen zusammenpassen. Fragen noch dazu? Ja.
Fieberschübe gehabt und dann
bitte?
Halt,
da vorne ist schon jemand.
Hallo. Ja. Ich habe auch so einen Fieberschub gehabt und dann hat man einen Abszess in dem Gallengang, in dem ehemaligen festgestellt. Dann habe ich aber 6 Wochen auch Antibiotikum bekommen.
Ja, das ist die, sagen wir mal, dann die ganz habhafte Komplikation, die immer wiederkehrenden Entzündungen in den Gallenwegen können in der Leber dann auch Eiteransammlungen machen, das nennen wir Abszesse. Unangenehme Nebenwirkung dieser Sache, aber nicht zu vermeiden. Wir haben keine andere Möglichkeit zu rekonstruieren und wir haben auch keine Möglichkeit, das zu verhindern. Sie können es auch ernährungstechnisch nicht verhindern, aber natürlich ist es ein Hinweis darauf, wenn diese Fieberschübe immer wieder mal kommen, sollte man die gegebenenfalls auch nicht aussitzen. Wir sollen ja alle sparsam mit Antibiotika umgehen, aber manchmal sind Antibiotika eben sehr, sehr, sehr segensreich. Und in so einem Fall, also wenn ich das hätte, biliodigestive Anastomose, und ich würde immer wieder Fieber kriegen, dann würde ich, wenn ich abends 40 Fieber hätte, würde ich 5 Tage dieses Antibiotikum, zum Beispiel Ciprobay oder sowas, nehmen, um die Abszessbildung zu vermeiden. Weil wenn der Abszess da ist, braucht man unter Umständen wochenlang eine Antibiose, bis das wieder abheilt.
Jetzt haben Sie jetzt fast alles schon gesagt, was ich wissen wollte. Weil ich habe das geschrieben und ich hatte es jetzt 5-mal, also erst praktisch letzten Monat. Und es beunruhigt einen. Und wenn jeder Arzt zuckt die Schulter, sagt, wir wissen nicht, woher das kommt. Im November hat man ein CT gemacht, da hat es geheißen, ist alles in Ordnung. Aber wie gesagt, inzwischen hatte ich es im Dezember, hatte ich es jetzt im Februar wieder. Und wäre vielleicht gut, wenn mal das Ciprobay oder sowas kriegen wird. Oder soll ich es einfach aussitzen? Ich kann
wenn
es
die, nicht. Wenn die Schübe an einem Abend nur auftreten und am nächsten Morgen ist schon wieder alles gut.
Ja, meistens 2 Tage.
Ja, also wenn es Sie plagt, probieren Sie es einfach mal. Wenn es abends kommt und Sie merken, das Fieber steigt, dann nehmen Sie mal Ciprobay in der entsprechenden Dosierung. Und wenn Sie dann am nächsten Morgen schon wieder kein Fieber haben und alles ist gut, dann würde das dafür sprechen, dass die Hypothese richtig ist.
Okay, gut, danke.
Bitte. Fragen noch? Jetzt kommt nochmal ein, das ist etwas komplexer. Man legt sehr viel Wert auf Lebensqualität nach Pankreaskarzinomoperationen. Wenn man absolut keine Chemotherapie verträgt und ablehnt, warum geben dann Schulmediziner so wenig auf alternative Medikationen ein? Was ist eine, weiß jetzt nicht, Impfung? Ich nehme an, dass das Tumorimpfung sozusagen bedeutet. Und wie stehen Sie begleitende Thymus-Mistel-Behandlungen oder unterstützenden Therapien, Infusionen zu? Wie stehen Sie denn? Also da muss ich mal schön eine Sache sagen. Dieser Begriff Schulmediziner und Nicht-Schulmediziner, der regt mich auf, seit ich Medizin mache. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, warum. Es ist überhaupt nicht so, dass die Medizin so wissenschaftlich geprägt ist, wie Sie denken. Sie denken, die Schulmediziner, die glauben nur ihren wissenschaftlichen Untersuchungen und irgendwelchen chemischen Substanzen und so weiter und so fort. Das ist Käse. Wir machen ganz viel, wo wir überhaupt nicht wissen, warum das eine oder andere Medikament funktioniert. Da gibt es viele Beispiele. Wir geben Lithium bei Depressionen, wir haben keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir geben Goldsalze bei Rheuma, kein Mensch weiß, warum das funktioniert. Die Mittel gegen das Sodbrennen haben wir aus einem südamerikanischen Frosch rausgedrückt. Da hat man die in den 70er Jahren hat man beobachtet, dass es einen Frosch gibt in Südamerika, der seinen Laich, wenn er befruchtet ist, verschluckt und im Magen ausbrütet. Also hat man gesagt, Moment mal, wie kann denn das gehen? Warum verdaut der das nicht? Und dann hat man das analysiert und hat festgestellt, dass er eine Substanz produziert. Und die haben wir dann verwendet, um Sodbrennen zu behandeln. Und die heißt bezeichnenderweise Ranitidin. Larana heißt der Frosch auf Lateinisch. Und deswegen heißt die Substanz Ranitidin. Wir wissen ganz furchtbar viel überhaupt nicht. Und das Einzige, was die wissenschaftliche Medizin will, ist, dass wenn Sie 100 Leute haben mit einer Erkrankung und Sie behandeln 50 Leute so und 50 Leute so und völlig egal, was Sie da geben, dann wollen Sie sehen, dass mit der einen oder anderen Sache was für den Patienten dabei rauskommt. Das ist zusammengefasst die wissenschaftliche Medizin. Mehr ist wissenschaftliche Medizin nicht. Und deswegen, Schulmedizin bedeutet nur, ich will wissen, ob das, was ich gebe, funktioniert. Und ich kann Ihnen auch noch ein hübsches Beispiel geben, dass die Schulmedizin viel bunter und viel farbiger und auch viel nachdenklicher ist, als Sie denken. Wir haben Patienten mit chronischen Fehlbesiedelungen des Dickdarms. Da sind komische Bakterien bei manchen Menschen, sodass die immer wiederkehrend Entzündungen haben mit ganz scheußlichen Bakterien, die wir nicht mehr behandeln können. Und die werden in der Zwischenzeit mit Stuhltransplantationen behandelt. Woher kommt es? Man weiß, dass Hunde den Kot ihrer Nachbarn fressen. Das heißt, Hunde fressen ja Hundekot von anderen. Und wir wissen, dass wenn wir Patienten, deren bakterielle Zusammensetzung im Dickdarm vollkommen derangiert ist, heilen können, das ist erst anderthalb Jahre alt, indem wir ihnen Stuhlgang, natürlich mit einer Magensonde, oder das können sie ja nicht trinken, aber die wird aufgeschlemmt mit Wasser und dann wird die in den Dickdarm eingebracht und dann sind 90% dieser Patienten geheilt. Also nur so viel zum Thema Schulmedizin. Schulmedizin ist nicht so, wie Sie denken, sondern Schulmedizin ist ein kleines bisschen anders. Zum Thema, wenn ich Chemotherapie nicht vertrage. Wenn Sie ein Pankreaskarzinom haben, dann müssen Sie wissen, die Chemotherapie hilft Ihnen ein ganz klein bisschen. Ein ganz klein bisschen. Das heißt, jeder Patient bei mir, der mich fragt, soll ich das machen, muss ich das machen, dem sage ich, naja, es bringt Ihnen ein ganz klein bisschen. Und Sie müssen wissen, ob die 5% es Ihnen wert ist, dass Sie im Krankenhaus sind, dass Sie Infusionen bekommen und so weiter. Sie müssen sozusagen die lebenswerten Tage immer vor Augen haben. Und dann darf das der Patient ganz selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Ich sage es meistens ganz salomonisch, ich sage, probieren Sie es doch, wie es Ihnen drunter geht. Wenn es Ihnen gut geht, machen Sie es. Wenn es Ihnen nicht gut geht, dann wissen Sie, Sie schmeißen nicht Ihr Leben weg, bloß weil Sie keine Chemotherapie für sich akzeptieren, sondern ein kleines bisschen sozusagen vergeben Sie, aber vielleicht leben Sie dann die Zeit, die Sie haben, etwas leichter. Zum Thema alternative Verfahren. Also ich glaube, es ist schon zum Ausdruck gekommen, dass ich diese Unterscheidung überhaupt gar nicht mag. Ich würde nicht unterscheiden sozusagen zwischen Alternativ- und Schulmedizin. Das Problem ist einfach, dass die meisten dieser Substanzen, wenn sie 50 Leuten das geben und 50 Leuten nicht geben, dass sie bei den meisten dieser Substanzen dummerweise keine Wirksamkeit nachweisen können. Das heißt nicht, dass es bei einzelnen Patienten vielleicht einmal hilft oder dass der leichter lebt, weil er den Eindruck hat, er kann irgendetwas tun. Das Schlimmste ist ja für uns alle, wenn uns der Tod ins Auge blickt, die Vorstellung, wir könnten nichts dagegen tun. Sagen Sie mal als Therapeut, als Arzt, als Heiler, als weiß der Henker was, sagen Sie mal, es tut mir leid, ich kann für Sie gar nichts mehr tun. Dann wird der Patient irgendwo hingehen, wo er einen findet, der sagt, ah ja, ich kann was für Sie tun. Das ist doch klar, die anderen sind alle Holzköpfe. Und das ist natürlich ein, nochmal, ich will überhaupt nicht das eine oder andere abtun. Wenn Patienten zu mir kommen, dann sage ich immer, wenn sie einen netten Homöopathen haben oder einen freundlichen Heilpraktiker, sie erkennen die seriösen Leute immer daran, dass die Preise moderat sind und die Versprechungen moderat sind. Wenn ihnen einer sagt, er heilt sie, aber nur wenn sie ihm 5.000 Euro zahlen, dann betrügt er sie. Wenn einer sagt, ich habe da was Unterstützendes, das könnte Ihnen vielleicht helfen und er nimmt für seine Beratungsstunde 70 Euro, dann ist das okay, dann kann man das machen. Aber nochmal, das, was Sie als Schulmedizin bezeichnen, beschäftigt sich ja mit diesen Sachen sehr stark. Es gibt in Freiburg diesen Ableger der Uniklinik, die sich nur mit Komplementärmedizin beschäftigt und zwar einfach mit dem Ziel zu gucken, was tut und was tut nicht. Und ich will jetzt keinen im Saal ärgern, wenn ich da so dastehe und sage, ich glaube so oder so, aber was man wirklich rausgefunden hat, was hilft bei Tumorerkrankungen, ist körperliche Bewegung und ein aktives Leben. Das führt tatsächlich zu einer Verlängerung ihres Überlebens. Aber ob Mistel, Tumor, Impfung und so weiter, wenn Sie 100 Leute haben, Sie geben 50 die Therapie und 50 nicht die Therapie, dann wird kein Unterschied sein, das ist bedauerlich. Impfung, ich habe selber in Heidelberg relativ viel Wissenschaft gemacht. In meinem Labor, der Professor Schmitz-Winnenthal hat die Impferei beim Pankreaskarzinom gemacht, war ein sehr medienwirksames Instrument, Patientenströme auch nach Heidelberg zu bringen, war ein interessanter Versuch, der wie viele Versuche in der Petrischale im Labor geklappt hat und in der Realität überhaupt gar nichts gebracht hat. Also Sie entschuldigen die etwas... die klare Darstellung nochmal, ich würde nie einem Patienten ausreden, irgendetwas neben der Schulmedizin zu machen. Wer bin ich auch? Ich habe auch nicht das Recht dazu und es ist auch nicht, glaube ich, auch von allen seriösen Ärzten eigentlich auch nicht der Anspruch, das zu verhindern. Aber natürlich, wenn Sie jemanden fragen, der denkt, dass wir eigentlich alle so im Zeichen der Aufklärung eigentlich leben sollten, dann glaube ich, muss sich jedes Verfahren einfach prüfen lassen. Und da bleibt relativ wenig übrig. Aber übrigens auch schulmedizinisch bleibt wenig übrig beim Pankreaskarzinom. Jetzt Fragen bitte. Das heißt, Sie brauchen nur, essen Sie 2 Schwarzwälder Kirschtorten mit zusätzlich Sahne, warten Sie Ihren nächsten Stuhlgang ab und gucken Sie, ob Fettäuglein wie in der Suppe obendrauf schwimmen. Dann wissen Sie, es stimmt was mit Ihrer Verdauung wirklich nicht. Die Stühle müssen schaumig sein. Warum? Weil Sie den Zucker nicht verdauen und dann gärt der Zucker in Ihrem Dickdarm. Also haben Sie einen schaumigen Stuhl mit viel Blähungen. Wenn Sie das beides nicht haben, dann haben Sie halt das, was ganz, ganz furchtbar viele Menschen haben, einen sogenannten Reizdarm. Das heißt, es gibt viele Leute, die haben viele Stuhlgänge, sind geplagt, die haben manchmal dünne Stühle, manchmal feste Stühle. Meistens steckt nichts dahinter. Übrigens, wir finden ganz oft in der Medizin die Ursache von Befindlichkeitsstörungen nie. Fragen Sie mal jemanden, der Migräne hat, warum der Migräne hat. So weiß kein Mensch. Also wir haben hier nur einen Patienten, der relativ jung eine große Zyste, eine Pseudozyste der Bauchspeicheldrüse hat. Da wäre natürlich die erste Frage, gab es da Schmerzepisoden und gab es sozusagen von der Krankengeschichte her das Bild einer Bauchspeicheldrüsenentzündung? Das heißt, hat der Patient hier irgendwann mal ein starkes Schmerzereignis gehabt oder hat er sonst irgendeine Klinik gehabt? Das wäre zunächst einmal das Erste. Das Zweite ist, wenn eine Zyste nach so langer Zeit dort liegt und sich im Wesentlichen eigentlich nicht verändert, dann ist es unter Umständen ohnehin was ganz anderes. Also da würde ich sagen, vielleicht einfach mal die Bilder zeigen. Also das ist wirklich aufgrund des schriftlichen Befundes, kann man eigentlich keine wirklich seriöse Angabe machen. Pseudozysten, also Zysten, die durch Entzündungen der Bauchspeicheldrüse entstehen, die haben im Allgemeinen eine Dynamik. Erst steht ein Schmerzereignis, nämlich eine akute Entzündung. Und dann haben die Dynamik, die werden größer, die fangen an so wie ein Tennisball und irgendwann sind die so groß wie ein Handball und dann stören die mechanisch. Und wenn die seit 3 Jahren im Wesentlichen immer gleich bleibt und die Bauchspeicheldrüse auch im Wesentlichen nicht besonders aufregend aussieht, muss man sich die Frage stellen, ob das was ganz anderes ist. Also eine harmlose Missbildung oder sowas, da müsste man die Bilder sehen.
Der Betroffene hat 11 Kilo abgenommen in den letzten 2 Monaten.
Ja, und dann ist die Frage, hat er chronische Pankreatitis?
Wissen wir nicht. Die Frage, darf ich Ihnen den vorstellen?
Ja klar, logisch.
Kann man dann nächste Woche einen Termin machen?
Ja klar, aber er soll erstmal die Bilder schicken. Einmal die Bilder schicken und dann sieht man es ja gleich.
Okay, machen wir. Vielen Dank.